Ich habe gerade eben erst, das ist die erste überregionale Berichterstattung gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Spiegel online war die erste Zusammenfassung der gestrigen Proteste, die sich ja durch die ganze Bundesrepublik gezogen haben. Magdeburg wird auch erwähnt. Und nebenbei Berlin, Mecklenburg gab es wohl einige Sachen, Rostock etwas größer, bis Baden-Württemberg und Sachsen und so. Also scheinbar recht umfänglich mehrere 10.000 Leute zusammengenommen unterwegs gewesen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das jetzt schon eine große Zahl ist, so über
Ja, ich
die
meine, die Frage ist
Breite.
ja, wozu setzt man die Zahl der Teilnehmenden am gestrigen Abend ins Verhältnis? Also natürlich, wenn ich sie zu einem durchschnittlichen Spieltag in der Fußball-Bundesliga ins Verhältnis setze, dann fällt es relativ klein aus. Aber wir bewegen uns ja eben nicht im Kontext der Fußball-Bundesliga, sondern in einem politischen Kontext. Und das heißt, man muss sich, glaube ich, nochmal angucken, wen oder was sehen wir denn da? Und ich glaube, man darf einen Fehler in der Analyse nicht machen. Man darf sich, ob der Zahl der Veranstaltungen, vielleicht auch ob der Zahl der Teilnehmenden in den einzelnen Orten, glauben, das sei ein neues, völlig neues Phänomen, sondern das, was wir hier sehen, ist, dass erneut ein bestimmtes Milieu, das man dann im Einzelnen nochmal beschreiben kann, auf die Straße drängt und sich auch in ihrer strategischen Kommunikation, vor allen Dingen im Internet und in sozialen Netzwerken, besonders lautstark Gehör verschafft. Das muss man aber vielleicht nochmal ins Verhältnis setzen zu der Frage, wie sind denn die Mehrheitsverhältnisse so verteilt? Also wer tritt wofür ein oder wer ist zu hören und wer schweigt, ne?
Ja, gibt es auch in der Berichterstattung so ein paar Schlüsselworte, die wir uns in dem Zusammenhang mal angucken können im Laufe des Gespräches. Beispielsweise sprach die neue Innenministerin des Bundes von einer Bewegung, die sich von Rechten beeinflussen lassen würde, beziehungsweise eine Bewegung, die sich von Rechten abgrenzen müsste, wo ich bei dem Bewegungsbegriff schon echt Probleme habe. Aber lass uns das mal bei dem Blick darauf, wer geht da eigentlich und wie ist das einzuschätzen, schauen und erstmal vielleicht das, was du gestern Abend beobachten musstest. In Magdeburg warst du ja zugegen, während in Sachsen-Anhalt an verschiedenen Orten demonstriert worden ist. In kleineren Städten wie Halberstadt beispielsweise waren um die 1000, 1200 Menschen auf der Straße. In Magdeburg waren es über 3000. Wie ist dir das gestern begegnet?
Also ich bin gestern in die Innenstadt gefahren, und das war schon relativ groß und es war deutlich zu sehen, dass es eine entschlossene Führungsgruppe derjenigen gibt, die jetzt nicht nur zu so einer Versammlung aufrufen, sondern eben auch in der Lage sind, eine solche Demonstration anzuführen. Und die ersten Reihen, ich bin da relativ dicht dran gelaufen, dabei handelte es sich eigentlich im Kern um Personen aus der rechtsextremen Szene beziehungsweise aus der rechtsextremen Hooligan-Szene, die eben auch sehr gewalterfahren ist und die dann in Magdeburg selbst auf eine Polizei traf, die, glaube ich, zunächst erst einmal, obwohl sie sehr zahlreich vertreten war, sich nicht in der Lage zeigte, da eine eindeutige Linie zu fahren. Und es gab dann einen sehr langen, sehr lautstarken und auch nicht immer friedvollen Aufzug durch die Innenstadt. Und jetzt geht es um die Frage der Bewertung. Also, und da muss man eben sagen, all diejenigen, die sagen, das sei eine Bürgerdemonstration gewesen, sind nicht dabei gewesen. Ja, es gab da auch im hinteren Teil der Demonstration natürlich auch Leute, die wahrscheinlich zum allerersten Mal in ihrem Leben auf die Straße gegangen sind, gar keine Frage. Aber wir sehen eben schon auch im Vergleich zur Vorwoche eine deutliche Radikalisierung im Sinne dessen, dass dort Fackeln mitgeführt wurden, dass dort Parolen gerufen wurden, die eigentlich aus der Neonazi-Szene bekannt sind, sodass ich davon sprechen würde, dass wir es mit einer Meinungsführerschaft der extremen Rechten zu tun haben oder wie ich gestern geschrieben habe, Das war kein Spaziergang, sondern das war ein rechtsdominierter Aufmarsch. Und wenn ich sage rechtsdominiert, dann sage ich eben nicht, das war ein rechter Aufmarsch, weil das sind eben nicht zu 90% oder zu 70% Neonazis oder Leute aus der extremen Rechten, aus der rechtsextremen Subkultur. Aber es ist schon sehr deutlich, wer da das Ansagen hat. Und wie im vergangenen Jahr in Leipzig im November sehen wir so eine Art Arbeitsteilung. Wir haben auf der einen Seite vorne diejenigen, die erfahren, da drin sind, eine Demonstration auch gegen die Polizei durchzusetzen. Wir haben mehrfach gesehen, dass auch Polizeiketten durchbrochen worden sind. Und wir haben hinten diejenigen, die eben nicht demonstrationserfahren sind und die eben eher im Habitus des Hippiesken, des Esoterischen, des Heilpraktikerischen etc. dann auftreten. Und diese Mischung stellte es auch dar.
Jetzt ist das gestern erstmal ein Moment einer Kette von Ereignissen dieser Art gewesen, von Demonstrationen, Spaziergängen, wie auch immer Sie selbst es benennen, von Protesten. Man hat es eigentlich eher lange Zeit in Sachsen oder in Thüringen oder in Baden-Württemberg verortet. Wie würdest du diese inzwischen bundesweite Verbreitung einschätzen?
Ja, ich glaube, dass man da sehr genau differenzieren muss. Ich glaube, dass wir es im Osten eben anders als im Westen nicht mit diesem, ich sage jetzt mal, alternativen postmaterialistischen Milieu zu tun haben, die so sich im Dreieck zwischen Anthroposophie, Heilpraktikerlehre und Esoterik bewegen. Das spielt im Osten eigentlich keine Rolle. Das ist deutlich im Westen stärker, das ist klar, weil dieses Milieu im Westen auch sehr viel größer ist. Also diejenigen, die nach den soziologischen Umfragen nach eigenem Bekunden früher Grüne oder Linke gewählt haben. Im Osten stellt sich das etwas differenzierter dar. Ich habe gestern lange mit den Kolleginnen und Kollegen in Sachsen gesprochen, die gesagt haben, eigentlich ist das eine Wiedergängerveranstaltung von Pegida in Sachsen. Und es ist auch das gleiche Milieu, was dort auf die Straße geht. Und dort wurde die These vertreten oder die Kolleginnen und Kollegen haben die These vertreten zu sagen, dass das Thema Impfen ist eigentlich oder die Corona-Krise ist eigentlich nur die Anlassstruktur, erneut auf die Straße zu gehen. Und da muss man sich dann vielleicht auch nochmal die Frage angucken, wer sind denn die Schlüsselakteure? Heute Morgen ist ja sehr intensiv diskutiert worden über die Frage, soll man jetzt in die Messenger-Dienste, also namentlich Telegram, eingreifen? Ich würde sagen, ich spitze es mal zu, das Problem heißt nicht Telegram, das Problem heißt Freie Sachsen. Die Freien Sachsen sind ein überregionaler Plattformzusammenschluss von unterschiedlichen rechtsextremen und neonazistischen Gruppen in Sachsen, aber inzwischen eben auch darüber hinaus. Aus deren Kontext heraus wird zu Straftaten aufgerufen. Die sind eine strategische Vernetzungsinstanz im Internet für dieses Protestformat. Mir ist nicht so ganz klar, warum die Sicherheitsbehörden daraus nicht ihre Schlüsse ziehen.
Der Blick auf die Genese ist vielleicht ein interessanter. Auch wenn sich eine Linie in Sachsen ziehen ließe zu Pegida, fällt mir zu Pegida eben auch ein, dass das auch nur in einer Folge steht, die Proteste gegen Hartz-IV-Gesetzgebung, Montagsdemonstrationen, die unterwandert worden sind in den 2000ern, auch irgendwie relativ schnell von rechts und immer wieder eigentlich ähnliche Abläufe. Wenn wir uns diese Anti-Impf-, Anti-Covid-Maßnahmen-Proteste angucken, wie würdest du die Genese beschreiben?
Ja, da würde ich jedenfalls nicht davon sprechen, dass die gekapert werden müssen. Wir haben ja eigentlich einen anderthalbjährigen Vorlauf, in dem ganz unterschiedliche Beobachterinnen und Beobachter immer wieder beschrieben haben, dass das und wie der Vorlauf in der sogenannten Querdenkenbewegung sich so konstituiert hat, dass dort mehr und mehr Verschwörungsnarrative, esoterische und reichsbürgerideologische Inhalte gegriffen haben. Also ich will nochmal daran erinnern, ganz am Anfang der Corona-Krise stand man mit dem Grundgesetz in der Hand vor der Berliner Volksbühne und am Ende des Jahres stand dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag mit schwarz-weiß-roten Fahnen und dazwischen liegen nur wenige Monate. Also da hat es schon so etwas wie eine Akzentverschiebung gegeben. Und in dem gleichen Zusammenhang muss man natürlich auch nochmal diesen Begriff der Querfront aus dem Weg räumen, weil Querfront ja immer voraussetzt, dass zuvor einander unvereinbar gegenüberstehende politische Strömungen sich anlass- und ereignisbezogen inhaltlich aufeinander zubewegen. Und das kann man meiner Ansicht nach für die Situation, die wir jetzt haben, aber auch die wir im Sommer beziehungsweise im vergangenen Winter hatten, nicht wirklich beschreiben, sondern man muss sagen, hier wird etwas sichtbar, was es schon sehr lange gibt. Ja, also es gibt sehr lange ein Impfgegner-Milieu. Es gibt sehr lange ein esoterisch New Age angehauchtes Milieu von Leuten, die im Heilpraktiker-Kontext unterwegs sind, die diese ganze Szenerie der Esoterik in unterschiedlichen Ausformungen bespielen und die jetzt zum ersten Mal in einem explizit politischen Kontext agieren. Was übrigens nicht heißt, dass die zuvor unpolitisch waren. Also deren Weltbilder leben natürlich sehr wohl von politischen Implikationen. Aber sie treten eben jetzt auf die Straße. Und das haben wir eben auch im Konstitutionsprozess der Partei Die Basis gesehen beispielsweise. Aber wir sehen es eben auch, dass wir hier mit einem strategischen Bündnis zu tun haben von Leuten, die auf der Ebene der äußerlichen Erscheinungsform auf den ersten Blick eben nichts miteinander zu tun haben. Also der stereotype, tätowierte Neonazi-Hooligan der 90er Jahre, der wieder zum Leben erwacht, hat ja auf den ersten Blick habituell zumindest mit den Hippies nichts zu tun. Aber man fühlt sich dann eben doch vereint in bestimmten ideologischen Schnittmengen.
Da kommen wir vielleicht gleich auf die Rolle einer Partei, die ja auch in dieser Abstrusität und auch im Wechsel der Ansätze da eine besondere Rolle spielen könnte. Das ist die AfD, die ja am Anfang Covid-Maßnahmen gefordert hat in maximaler Härte, um dann die Covid-Maßnahmen der Bundesregierung, Landesregierung massiv zu kritisieren und sich jetzt sozusagen auf die Seite der, nicht jetzt, sondern relativ schnell auf die Seite der Protestierenden sich schwang. Hier in Hamburg beispielsweise hat jetzt die AfD-Fraktion der Bürgerschaft sich zur Aufgabe gemacht, die Demonstrations- und Meinungsfreiheit zu monitorisieren bei den Demonstrationen. Also die wollen darauf achten, dass jetzt nicht die Polizei, ich zitiere mal nicht wortgemäß, nicht die Polizei das Demonstrationsrecht beschränkt, bloß weil vielleicht eine Person mal kurz die Maske absetzt auf diesen Spaziergängen. Welche Rolle spielten aus deiner Sicht diese im Osten ja fast zur Volkspartei angewachsene AfD in diesem Zusammenhang?
Ja, sie spielt die Rolle der Multiplikation. Ja, also die AfD hat sehr frühzeitig begriffen, dass das ein Feld ist, auf dem sie nicht nur sehen, sondern natürlich auch sehr gerne ernten möchte. Und sie mobilisieren beispielsweise in Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen Bundesländern ja sehr intensiv dafür und schreiben selbst, dass sie die Bürgerproteste unterstützen. Und natürlich stellen sie sich vor, dass sie in die Vorderhand kommen, was die Deutungshoheit dieser Demonstrationen angeht. Ich war gestern Abend in Magdeburg ja dabei, da habe ich einige Leute aus der AfD gesehen unter den Teilnehmenden, aber die AfD an sich spielte keine führende Rolle. Das wird am Donnerstag dieser Woche anders sein, wenn die AfD dann zu einer eigenen Kundgebung, die sie als Partei organisiert, auch in Magdeburg aufruft.
In Sachsen und in Thüringen sind noch andere Parteien an Bord gewesen. Also die Rechte maßgeblich zum Beispiel tauchte da auf. Wie ist denn das jetzt in den Protesten in Sachsen-Anhalt gewesen? Welche Rolle haben so, ich sag mal, Extremrechte im Vergleich zu AfD-Parteien da gespielt?
Ja, wir haben uns das ja angesehen, sowohl vorige Woche in Halberstadt als auch gestern in Magdeburg. Da muss man eben einfach sagen, in Halberstadt war es so, dass die sogenannte Harzrevolte, das ist ein Zusammenschluss von Neonazis, doch eine führende Rolle eingenommen hat, wie das gestern Abend war, das kann ich noch nicht genau sagen. In Magdeburg war gestern die Partei Neue Stärke, das ist so ein, ja, ich sage jetzt mal unter einem neuen Namen, ein Zusammenschluss von altbekannten militanten Neonazis. Die haben auch teilgenommen, aber die Führung der Demonstration, die lag eigentlich in den Händen von so Leuten aus der Reichsbürger- und Verschwörungsideologischen Szene auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann tatsächlich in der konkreten Umsetzung bei so einer Gruppe von sehr aggressiv auftretenden rechtsorientierten oder rechtsaffinen Hooligans, die jetzt auch nicht mehr so die ganz Jungen sind. Also das sind, das ist ein Erwachsenenphänomen. Ja, die sind alle Mitte 40. Das sind Leute, die gewalterfahren sind, die auch in der Auseinandersetzung mit der Polizei wissen, welchen Ton man da anschlagen muss. Und das war gestern, also die Polizei hatte dann die Demonstration auf einer großen Straße in Magdeburg aufgestoppt. Und die haben eben einfach auch strategisch umdisponiert und sind dann einfach in ihre andere Richtung gelaufen, worauf die Polizei offenkundig nicht hinreichend vorbereitet war. Das sind alles solche, ne? Also das sind alles so Phänomene, die man sich nochmal angucken muss. Also die zentrale Frage lautet, und das meine ich nicht moralisch-politisch, sondern analytisch, warum agiert die Polizei in der Auseinandersetzung mit diesen Protesterscheinungsformen so derartig defensiv? Also ich meine damit nicht, dass man nach einer prügelnden Polizei rufen soll oder jedenfalls ich tue das nicht. Aber es ist erklärungs- und begründungsbedürftig, warum wir sowohl in Sachsen als auch in anderen Bundesländern in den vergangenen Wochen gesehen haben, dass die Polizei übrigens auch wie am 7.11. vergangenen Jahres in Leipzig im Rückwärtsgang sich befindet.
Zu einer Demonstration in, ich glaube, in Freiberg habe ich heute Morgen gelesen, im Spiegel Online, dass die Polizei 100 Demonstrierende eingekesselt hätte, also irgendwo in Sachsen, wenn es nicht Freiberg gewesen ist, als Maßnahme, um dann festzustellen, dass sie nicht auseinanderhalten können. Sind das jetzt PassantInnen, die einkaufen gehen wollen, oder sind es Leute, die an diesem Protest teilnehmen? Und deswegen haben sie diesen Kessel wieder aufgelöst. Ein Fingerspitzengefühl und eine Vorsicht, die man ja sonst durchaus vermissen kann bei der Polizei. Gleiches gilt doch aber eigentlich auch für Innenpolitiker oder auch Ministerpräsidenten. Also ich finde, da gibt es eine Linie eines Kretschmer, der eben sehr redebereit ist und geduldig sich auf diese Leute einlässt, ob das jetzt Pegida ist oder Covid-Protestler. Es gibt diese von eingangs des Gespräches formulierte Bewegung, die aufpassen soll, dass sie sich nicht von rechts irgendwie instrumentalisieren lässt. Das hat ja alles so einen gewissen Tenor des, soll ich sagen, Verständnisses für so eine Minigruppe, die eigentlich sich asozial verhält, im Sinne des eigenen über das Gesellschaftliche zu stellen. Würdest du die Beobachtung teilen an der Stelle oder die Einschätzung, dass das irgendwie so eine Gemengelage ist, aus der eben auch die Polizei in dieser beobachteten Zurückhaltung agiert?
Also ich glaube, um das zu verstehen, muss man wiederum zurückgehen ins Jahr 2013, 2014 nach Sachsen zu diesen sogenannten Lichtelläufen in Schneeberg. Also die allerersten Proteste noch weit vor 2015, die allerersten Proteste gegen die damalige geplante und auch durchgeführte Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Kaserne in Schneeberg, die sich eben dadurch auszeichnete, dass damals wie heute es eine Melange von Leuten gab, die dort gelaufen sind, also NPD-Funktionäre, die das Heft des Handelns in der Hand hatten, und dann Bürgerinnen und Bürger, die Teile rassistischer Einstellungen teilen, übernehmen etc. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Und die Politik, die Reaktion der Politik darauf, dem entgegenzukommen, dem mit Dialogangeboten gegenüberzutreten, ist natürlich immer getragen von der Hoffnung und auch von dem strategischen Kalkül zu sagen, bei den Leuten, die da auf die Straße gehen, das sind Wählerinnen und Wähler, und zwar eines bestimmten politischen Blocks. Ja, das sind eben ehemals konservative Wähler, die man gerne zurückhaben wollte. Und ich glaube, dass letztlich immer noch, wenn auch vielleicht nicht mehr so stark, die Hoffnung besteht zu sagen, wir binden diese Leute zurück, diskursiv über den Versuch, wenn auch nur auf der Formenebene, ihnen ein Rückbindeangebot, ein Repräsentationsangebot zu machen. Und das führt natürlich dazu, zu einem Mechanismus, den will ich mal so beschreiben. Wir haben es mit einer Gruppe zu tun, die ständig nach Repräsentation ruft. Dann gibt man ihnen öffentliche Reichweite und Repräsentation. und sie sagen trotzdem, dass sie nicht repräsentiert sind. Und diese Leute haben eine politische Repräsentanz in Form der AfD, in Form der Basis, in der sie sich politisch artikulieren können. Aber es geht nicht um Repräsentation oder Artikulation, sondern es geht um Durchsetzung. So, und dieses politische Spektrum hat den diskursiven und öffentlichen Raum mehrfach über Monate, wenn nicht Jahre hinweg, mit seinem Agenda-Setting bestimmt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, mit ganz unterschiedlicher politischer Unterstützung oder auch medialer Unterstützung. Und auf der anderen Seite haben wir es eben mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zu tun, die nur mit großer Kraftanstrengung in der Lage sind, überhaupt mitzuteilen, dass sie auch noch da sind. Also die große Mehrheit derjenigen, die sich ganz brav an die Corona-Regeln halten, die versuchen, das Homeschooling in die Wege zu leiten und so weiter und so weiter. Und dieses Problem ist nach wie vor ungelöst und wiederholt sich sozusagen im Kontext dieser Corona-Proteste jetzt erneut. Aber das Setting ist das Gleiche. Ne? So, das diskursive Setting ist das Gleiche. Also wir haben es mit einem rechten gesellschaftlichen Block zu tun, der unglaublich reichweitestark sein Agenda-Setting strategisch kommuniziert. Und wir haben es mit einer diversifizierten oder meinethalben auch fragmentierten anderen Teil der Öffentlichkeit zu tun, die große Schwierigkeiten hat, auch diese Mimikrie-Veranstaltungen, die die extreme Rechte da veranstaltet, aufzudecken, zu verstehen, zu begreifen und zurückzuweisen. Und das halte ich auch für ein Problem, dass das nicht oder nur sehr unzureichend gelingt.
An der Stelle vielleicht jetzt doch mal die Frage nach diesem Bewegungsbegriff. Findest du den zutreffend für das, was da an Melange auf der Straße ist?
Ja, zweifelsohne ist ja gemessen an dem, was wir seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren beobachten, gemessen an den sozialwissenschaftlichen Kriterien für eine Bewegung, ist es eine Bewegung, gar keine Frage. Aber sie verläuft eben auch entlang der Bewegungsgesetzmäßigkeiten, die wir aus der Soziologie kennen. Also ich will nochmal daran erinnern, dass wir ja im Sommer so etwas hatten wie Windstille bei Querdenken. Da waren die mit sich selbst beschäftigt, haben über Geld, über Personen, über persönliche Neurosen und weiß ich nicht was gestritten und man hatte das Gefühl, die sind abgemeldet. Jetzt ist ja nicht Querdenken wieder da. Das stimmt ja nicht. Also wenn ich das richtig interpretiere, muss man vielleicht auch nochmal andere Leute fragen, dann sind die Protagonisten, die Querdenken getragen haben, im Kern jetzt diejenigen, die die jetzigen Ereignisse von der Seitenlinie kommentieren. Wir haben es mit einem anderen Phänomen zu tun. Jetzt übernehmen sehr viel radikalere Kräfte und jetzt übernehmen auch Leute, die sehr viel deutlicher sozusagen zur Tat drängen, im Sinne von, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was denn am Ende dieser Demonstrationen steht. Ja, also wenn dann die Situation eingetreten ist, dass man feststellt, dass man sich mit einer großen Demonstration seine Interessen eben dann politisch doch nicht durchsetzen kann. Was ist dann das Nächste? Ja. Also, und wir haben das ja schon angedeutet gesehen bei dem Fackelaufzug vor dem Haus von Petra Köpping. Ja, sowas ist ja multiplizierbar und zwar erheblich multiplizierbar. Und Frau Köpping ist eine prominente und auch gut geschützte Ministerin. Das sieht natürlich bei anderen Leuten anders aus.
Das ist ein zweites Thema, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, die Radikalisierung Einzelner. Und das ist ja nichts, was dreut, sondern das ist ja Realität. Ne? Wir haben den ermordeten Studenten in der Tankstelle, wir haben die Angriffe auf Leute, wir haben Bedrohungen, der Ministerpräsident von Sachsen, der bei Telegram, wie dilettantisch auch immer geplant wird, zu ermorden. All das ist ja eine Realität, die, je nachdem, wie wenig erfolgreich das ist, was du jetzt gesagt, was du aufgezeichnet hast, es geht um die Durchsetzung von einer Auffassung, nicht nur um die Artikulierung und einen Raum, in dem man seinen Protest zeigen kann, sondern man will, dass das aufhört, was man als Einschränkung seiner Freiheit versteht. Und wenn das nicht passiert, das ist eben die große Frage, was bedeutet das? Und dieses Potenzial an VollstreckerInnen, die da vielleicht in dieser Masse unterwegs sind? Das ist wie einzuschätzen aus deiner Sicht?
Schwer einzuschätzen. Also ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Man muss auf der einen Seite auseinanderhalten, was passiert bei Leuten, die unter einem Kontrolldruck stehen und sich weigern, die Maske zu tragen oder einen Impfausweis zu zeigen und ähnliches und dann sozusagen aufgrund einer spontanen Reaktion plötzlich ein Messer ziehen oder sonst was machen. Und in dem Maße, in dem der Kontrolldruck steigt, also in der Straßenbahn oder im Zug oder im Supermarkt oder wo auch immer, kann das immer passieren. Das ist aber zu trennen von Leuten, die planvoll vorgehen und sagen, auch ideologisch motiviert vorgehen und sagen, es reicht nicht mehr aus, nur auf die Straße zu gehen, sondern man muss jetzt mal was tun und dann vielleicht zu solchen Sachen greifen wie Anschläge auf Impfzentren oder ähnlichen. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht längst im Gange ist, ne? So, also es gibt zahlreiche geschlossene Vernetzungsgruppen im Internet, in denen ich weiß nicht, was geplant wird, ne? So, jetzt wird es natürlich auch immer schwieriger, das Maulheldentum von realer Tatvorbereitung zu unterscheiden. Ich will damit nur sagen, ich glaube, man sollte das sehr ernst nehmen. Und diese Vorzeichen, die wir jetzt sehen, die haben wir 2015 auch gesehen und sie haben zum Mord an Walter Lübcke geführt. Der Kontext ist ein anderer, das Thema ist ein anderes, zweifelsohne. Aber die Gefahr des Finalisierungsverlaufes, die sehe ich für durchaus gegeben an.
Wir stehen ja vor einem anderen Dilemma. Das heißt, in dieser Situation von Pandemie ist sowas wie ein Gegenprotest ja nur schwer umsetzbar. Man kann sich ja nicht in Tausenden zusammenfinden, um gegen diese Aufmärsche auf die Straße zu gehen, ohne selbst so eine Situation zu reproduzieren, in die man sich gesunden Geistes ja gar nicht begeben will. Ansteckungsgefahr, Verbreitung der Virennummer und so weiter und so fort. Was ist denn zivilgesellschaftlich leistbar im Moment aus deiner Sicht oder wo ist die Fehlstelle?
Ja, ich glaube, ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, sozusagen den Leuten Vorwürfe zu machen, sondern nochmal zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und ich glaube, die Möglichkeit, die es gibt, ist wirklich für Aufklärung und Information zu sorgen und im Blick zu behalten, dass es einfach Zielgruppen gibt, die unter der gegenwärtigen Situation jetzt schon das zweite Jahr eben sehr stark in ihrem sozialen Leben eingeschränkt sind. Also wenn ich mir angucke, was alleine in Elternchats abläuft, ja, wie die Situation von Schülerinnen und Schülern ist, dann bedürfen die der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit und Stärkung schlicht und ergreifend auch deshalb, aber nicht nur deshalb, weil aus dem Milieu derer, die Corona-Maßnahmen und die Impfung ablehnen, sehr stark inzwischen Eltern adressiert werden und da auf eine sehr emotionalisierende Art und Weise strategisch kommuniziert wird. Also wir haben jetzt hier mehrfach erlebt bei Demonstrationen, dass dort nicht nur Kinder mitgebracht werden, was ich ohnehin schwierig finde, ehrlich gesagt, sondern dass die auch noch sozusagen nach vorne geschoben werden in eine wie auch immer geartete Konfrontationssituation. Und ich glaube, das muss man sehr sensibel im Auge behalten, was das tatsächlich bedeutet für Eltern und für Kinder, die jetzt das zweite Jahr in einer Situation sind, in der es eigentlich so ein Wechselbad zwischen Resignation, Erschöpfung und dem Wunsch nach Normalität gibt.